Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Herr Grebler, die Geschichte der Archäologie in Göttingen fängt mit der klassischen Philologie an. Christian Gottlob Heine, Göttinger Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst, übernahm 1763 die Leitung der klassischen Philologie und brachte dann auch die ersten Gipsabgüsse antiker Skulpturen hier nach Göttingen. 1763 ist der Startpunkt Ihrer Ausstellung Antike im Blick, 260 Jahre archäologische Sammlung an der Universität Göttingen. Inwiefern stand die Archäologie in Ihren Kinderschuhen unter einem Rechtfertigungsdruck, dass man sich nicht nur mit den Schriften der Antike, sondern auch mit den Artefakten und Alltagsgegenständen aus der alten Zeit beschäftigt?
Ja, das war nicht speziell nur in Göttingen, sondern generell seit der Renaissance haben die Texte sehr stark interessiert. Es gab schon 15, 16 Jahrhundert eine sehr ausgeprägte Textwissenschaft, Philologie, klassische Philologie. Und die antiken Monumente waren mehr Liebhaberei von Sammlern und so außerhalb der Universitäten gepflegt. Aber hier in Göttingen ist die entscheidende Scharnierstelle zwischen diesem allgemeinen Interesse an Archäologie und der Universität, dass es ein Teil des Lehrbetriebs wird, der akademischen Lehre. Das ist eine Sache, die sich hier in Göttingen dank Christian Gottlob Heine vollzogen hat, der wie alle seine Zeitgenossen aus der Philologie herkam, weil es Archäologie eben noch gar nicht gab als Fach. Und das aber hier zum Lehrgegenstand gemacht hat. Er hat die erste archäologische Vorlesung überhaupt angeboten an einer Universität und war deshalb sehr erfolgreich. Alle interessierten jungen Männer sind nach Göttingen gekommen, um diese Vorlesung zu hören, die sie vorbereiten sollte. Es ging da vor allem um Adlige, die sich das leisten konnten, dann anschließend eine Bildungsreise nach Italien zu machen. Und darauf wurden sie vorbereitet durch Heine, sozusagen trainiert im Studium der Antiken, der schönen Kunstwerke, die dann in den Museen Italiens auf sie warteten. Das hier vorab kennenzulernen, war Heines Anliegen. So ist die Archäologie ins Lehrprogramm gekommen. Und Heine hatte sich aber schon, bevor er damit anfing, das war im Jahr 1767, diese Vorlesung, er war 4 Jahre vorher nach Göttingen gekommen, 1763. Und genau in dem Jahr, er war gerade wenige Wochen da, hat er schon das erste archäologische Objekt erworben, das auch unsere Ausstellung eröffnet. Das ist eine große Sammlung von Gemmenabdrücken, also von modernen Abdrücken, die man gemacht hat von Ringsteinen, von den geschnittenen Edelsteinen in Ringen aus der römischen, griechischen, etruskischen Zeit. Und die hat man damals, wir reden ja vom 18. Jahrhundert, war es eine große Liebhaberei, solche Gemmen zu sammeln. Und die Kenner haben sich untereinander dann solche Abdrücke zugeschickt, die hat man studiert. Und dieses, was wir hier sehen, ist eine besonders prächtige Sammlung, eine sogenannte Daktyliothek, an der Heine sogar, bevor er nach Göttingen kam, mitgearbeitet hatte. Sie hat nämlich einen lateinischen Kommentar und er als Philologe wurde beauftragt, zu gucken, dass das Latein auch alles korrekt ist in diesem Kommentarband zu dieser großen Sammlung von Gemmenabdrücken. Das ist 1763 und deshalb haben wir diesen Punkt genommen. Wenn wir zurückrechnen, ist es genau 260 Jahre. Da geht's los hier mit archäologischen Objekten an unserer Universität.
Es ist ja spannend, wenn Sie gerade sagen, dass Heine junge Adlige darauf vorbereitet hat, wie es damals üblich war, eine bildende Reise nach Italien zu unternehmen. Selber ja, glaube ich, aber nie in Italien war.
Richtig, Heine hat eigentlich immer nur in Göttingen gesessen. Also er kam aus Dresden, da war er gebürtig in Chemnitz, ist dann lange in Dresden gewesen als armer Bibliothekar und Privatgelehrter und 1763, wie ein Wunder für ihn selber, hat er diesen Beruf auf diese sehr angesehene Professur in Göttingen bekommen und wurde dann ganz schnell hier sehr einflussreich in Göttingen, wurde Leiter der Universitätsbibliothek, hat die enorm ausgebaut, viele Ämter, war unentwegt beschäftigt und hatte auch dadurch gar keine Zeit, Reisen zu unternehmen. Erst im höheren Alter hat er dann mal ganz kurz eine kleine Reise in die Schweiz gemacht. Das war aber das absolute Maximum des Radius, den er sozusagen erreicht hat mit eigenem Reisen. Sonst ist er immer hier in Göttingen gewesen.
Also im besten Sinne ein Bücherwurm.
Das schon, aber ein besonders aufgeschlossener Bücherwurm, der gewusst hat, in Büchern stehen nicht nur Texte, da gibt es auch viele Bilder. Der hat vor allem auch Werke zur Archäologie mit tollen Abbildungen Stichen, Kupferstichen, Radierungen gesammelt. Da ist Göttingen fast unschlagbar, die Bibliothek, was er da alles zusammengetragen hat. Aber es war ihm nicht genug. Er hat schon sehr kritisch gesagt, solche Kupferstiche, die geben uns immer nur eine interpretierende Sicht. Wieder zweidimensional, ich brauche dreidimensionales. Und deshalb hat er angefangen, Gipsabgüsse zu erwerben, die dann in der von ihm geleiteten Bibliothek aufgestellt wurden.
Sie haben anfangs schon davon gesprochen, dass die Auseinandersetzung mit antiken Skulpturen und Gegenständen vor allen Dingen im privaten Bereich angesiedelt war und dort auch vielleicht eher im Schwärmerischen als in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Einer, der beides miteinander verbunden hat, war Johann Joachim Winckelmann in seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst von 1755. Hat er ja auch von der edlen Einfalt und der stillen Größe gesprochen und dass wir die Antike ja umarmen müssen, um selber etwas zu lernen. Warum war die Antike im 18. Jahrhundert so wichtig für die Menschen?
Ja, Winckelmann ist da die absolute Schlüsselfigur. Die Antike war seit der Renaissance durchaus wichtig, aber wie ich schon sagte, auch in gewisser Weise so eine Liebhaberei. Winckelmann hat der Beschäftigung mit der Antike einen ganz neuen Ernst und neuen Nachdruck gegeben, vor allem auch dadurch, dass er den Schwerpunkt ganz deutlich verlegt hat von dem Interesse an den Römern, was vorher sehr vorherrschte, denn nach Italien konnte man ja auch relativ unbeschwert reisen, zu den Griechen, die damals noch ziemlich unerreichbar, Griechenland war noch unerreichbar durch die osmanische Herrschaft, dort war es ein großes Abenteuer und ganz wenige Europäer sind ins griechische Territorium vorgedrungen und deshalb lag es nahe, den Fokus immer so auf Italien zu haben. Aber aus seinem Studium, er war auch Philologe von Haus aus, der Winckelmann, aus seinem Studium der Texte war er darauf gekommen, die Griechen für die eigentlich wichtigen Antiken zu halten und hat es in dem von ihnen genannten Werk eben sehr effektvoll, ein kurzes, kleines, aber knackiges Werk, was er da 1755 auch in Dresden veröffentlicht hat, was eine ungeheure Begeisterung ausgelöst hat durch diese sehr emphatische Art, wie er die Griechen als Vorbild, als ästhetisches und auch als überhaupt kulturelles, ethisches Vorbild für die Menschheit dahingestellt hat, die man eben nachahmen müsse, um selber unnachahmlich zu werden, wie er es so schön paradox formuliert hat. Übrigens, aus Dresden kannten Heine und Winckelmann sich. Sie standen auch später noch in Briefkontakt, als er dann hier Professor war und Winckelmann nach Rom gegangen war. Und deshalb ist diese Idee, da diese Vorlesung zu machen, wäre bestimmt nicht geboren, wenn er nicht diesen Impuls von Winckelmann gehabt hätte, der Heine. Obwohl er von der Ausrichtung her dann doch anders war als Winckelmann. Aber das hat eben auch die Nachfrage erzeugt, dass es so viele junge, vornehme Männer gab, die jetzt unbedingt das lernen wollten. Das ist Winckelmann zu verdanken.
Ihre Herangehensweise heute mit der Ausstellung klingt ein bisschen nüchterner. Antike im Blick, 260 Jahre archäologische Sammlung an der Universität Göttingen. Was haben Sie denn in den Fokus gerückt?
Ja, dieser Titel Antike im Blick, der Blick ist uns da wichtig, dass wir das eben dem Heine hier an der Universität verdanken, dass das Sehen als eine der wesentlichen Grundlagen der Archäologie und nicht nur das Lesen, wie es im Text, gut, Lesen geht auch über Sehen, aber so meine ich es nicht, sondern dass man halt visuelle Wahrnehmung trainiert. Das ist ja das sehr wichtig für die Archäologie, die es mit Dingen und mit Bildern zu tun hat und nicht so sehr mit Texten. Und dass der Blick deshalb geschult werden muss, bis heute ist es zentral. Wir machen zum Beispiel eine Übung immer, die heißt Vergleichendes Sehen, wo unsere große Abgusssammlung genau das genutzt wird, dass die Studierenden eben sehen lernen, wie man auch sagt. Also nicht einfach nur die Dinge so an sich vorüberziehen lassen, sondern genau fokussiert wissen, wie muss ich analytisch eine Skulptur, etwas anderes betrachten und untersuchen, damit ich dann auch Schlussfolgerungen archäologischer Art ziehen kann. Das hat uns zu diesem Titel angeregt.
Sie haben in Ihren Ausführungen schon darüber gesprochen, dass mit Winckelmann eine Verschiebung stattgefunden hat. Wenn man vorher die römische Antike in den Fokus gesetzt hat, war es mit und nach Winckelmann die griechische Antike. Jetzt stehen wir hier auch gleich vor zwei Sarkophagen, die ägyptisch anmuten. Auf welche Antike oder vielleicht muss man eher fragen, welche Antiken trifft man denn hier in dieser Ausstellung?
Ja, wir betrachten ja das Ganze, die lange Zeit seit der Gründung. Wir betrachten nicht die Gründungszeit nur, die wird hier am Anfang gezeigt, sondern was alles dann bis heute aus diesen Sammlungen, die Heine angefangen hat, geworden ist. Und deshalb zeigen wir das ganze Spektrum dessen, was wir hier in der im Archäologischen Institut bewahren. Das beinhaltet eben auch ägyptische Dinge. Die wurden im 19. Jahrhundert nicht getrennt. Da gab es noch kein eigenes Institut hier für Ägyptologie. Wohl aber wurde eins für Archäologie gegründet. Und da sind dann Dinge reingekommen, die vor allem der berühmte Gelehrte Blumenbach hier in Göttingen gesammelt hat, der das sogenannte Akademische Museum leitete, eine große naturwissenschaftliche Sammlung eigentlich, auch mit den völkerkundlichen Dingen, vor allem aus der berühmten Cook-Forster-Südsee-Expedition. All das war im Akademischen Museum.
Auch nicht unumstritten?
Ja, gut. Jedenfalls dieser eigentlich Naturwissenschaftler Blumenbach, der hat auch eine große, als Mediziner, der er war, Expertise für Mumien entwickelt, international. Er ist auch in England gewesen, in London, hat dort Mumien untersucht und er galt als die Kapazität. Und deshalb hat man ihm sogar persönlich Mumien geschenkt. Und eine Mumie kam vom Herzog von Gotha. Der hat sie nach Göttingen gegeben, an Blumenbach persönlich. Und später ist sie dann aufgeteilt worden, dieser Komplex, dass man den Sarg, den Holzsarg, in dem diese Mumie lag, hat man den Archäologen gegeben, während die Mumie selber, die gibt es auch noch, die ist heutzutage im Anthropologischen Institut, die medizinischen Untersuchungen an solchen Mumien durchführen. Das ist ja nicht unser Feld, sondern wir sind an dem Sarg interessiert, dessen Vorder- und Rückseite man hier sieht und der bemalt ist mit farbigen Motiven, den man aber bis vor kurzem gar nicht richtig gut wertschätzen konnte, weil er in sehr, sehr schlechtem Zustand war. Er war ganz verschmutzt, die Farben konnte man gar nicht richtig sehen. Und kürzlich war in Gotha, wo der ja herkommt, eine große Ausstellung. Das ging um Ägypten und die Freimaurerei und so weiter, die Bedeutung des Ägyptenmotivs im 18. Jahrhundert. Und da interessierte man sich auch sehr für diesen von Gotha nach Göttingen gelangten Sarg. Blumenbach war übrigens aus Gotha. Er wurde für die Ausstellung dort restauriert und ist jetzt heimgekehrt nach Göttingen mit auch einer neuen Vitrine, wo er jetzt richtig Vorder- und Rückseite gezeigt und bewundert werden kann.
Neben diesem eindrucksvollen Sarkophag gibt es noch ein Münzkabinett, das 1773 gegründet wurde. Und dann ist noch ein weiteres wichtiges Datum. Sie hätten nämlich auch sozusagen 200 Jahre archäologische Geschichte in Göttingen schreiben können. 1823 wurden dann erstmals Originale, also wirkliche, tatsächliche Antiken von Karl Ottfried Müller angeschafft. Was ist das vielleicht nochmal für eine andere Herangehensweise? Nicht nur über Gipsabdrücke, sondern wirklich über die Originalen, die Antike zu erforschen.
Ja, Müller ist die zweite ganz wichtige Gründerfigur hier in Göttingen für die Archäologie. Er ist 1797 geboren, also da war Heine schon ein sehr alter Mann, ist dann blutjung hier Professor geworden in Göttingen 1819 und kam natürlich selbstverständlich auch aus der klassischen Philologie, wie alle damals, weil es ja eben noch nicht eine richtige Ausbildung, also es gab zwar diese Vorlesung von Heine, aber man konnte noch nicht von Beruf Archäologe werden, das kommt erst später. Und dieser Karl Ottfried Müller war aber auch extrem interessiert an archäologischen Fragen. Und 1823 war zunächst mal ein anderes wichtiges Ereignis, dass er damals nämlich einen eigenen archäologischen Saal, den antiken Saal in der Paulinerkirche, also da, wo heute die alte SUB ist, oder schon damals auch war, geschaffen hat, hat einrichten lassen. Den thematisieren wir ja auch erstmals genauer, weil man über den bisher wenig wusste. Es gibt ihn nämlich nicht mehr. Und das ist also ein richtiges Jubiläum, jetzt 200 Jahre Antikensaal. Dafür haben wir sogar eine Computervisualisierung erstellt, die dann in der Ausstellung laufen wird. Dann hat Müller aber nicht locker gelassen, nachdem er dort in diesem Saal alle antiken oder den größten Teil dieser Gipsabgüsse, auch der Münzen und so weiter zusammengetragen hat und vor diesen auch seine Vorlesung hielt. Anders als Heine, der nicht vor den Gipsen gesprochen hat, sondern die Gipse waren über die ganze Bibliothek verteilt. Er hat anhand von Büchern mit den Abbildungen von antiken Werken die Vorlesung gehalten. Aber Müller wollte es jetzt vor den plastischen Werken, vor diesen Gipsabgüssen machen, in diesem Saal seit 1823. Aber er wollte natürlich unbedingt auch dann, anders als Heine, der nicht gereist ist, selber mal diese Länder kennenlernen, ist nach 1839 dann nach Italien gefahren und das ging jetzt nach Griechenland, denn Griechenland war inzwischen befreit, war ein eigener Staat geworden, noch in den Kinderschuhen, aber dort konnte man jetzt ohne weiteres von Europa aus sich bewegen, es war nicht mehr irgendwie besonders schwierig und reglementiert, sondern er konnte dort eine schöne Forschungsreise machen, von der wir auch Zeichnungen zeigen, die ein junger Mann, den er mitgenommen hat, namens Neise, hier aus Göttingen, der ein Zeichner war, der musste extra für ihn alles genau dokumentieren. Die Zeichnung kann man sehen und daneben kann man die ersten Originale sehen, die er dann während dieser Reise vor Ort erst in Italien, dann in Griechenland gekauft hat für die Göttinger Sammlung.
Diese Originale sind vor allen Dingen Vasen?
Ja, es sind vorwiegend Vasen, recht kleine und vielleicht auch etwas unscheinbare Vasen. Auch ein kleiner Marmorkopf zum Beispiel und andere kleinere Dinge, die einen vielleicht jetzt nicht so besonders erstaunen lassen. Das muss man aber wissen, dass es leider einen sehr tragischen Verlauf genommen hat mit dieser Reise. Er war ja noch auch damals noch jung, er war 42 Jahre alt, als er da unterwegs war. Und hatte eben Geld von der Uni mitbekommen, dass er dort im größeren Stil ruhig einkaufen kann, solche Originale. Und hat das Geld aber gut eingeteilt, weil er dachte, erst mal schauen, was alles so ist. Und dann zum Schluss bezahle ich das alles und dann geht's wieder heim nach Göttingen. Leider ist er aber ganz schwer erkrankt im Juli 1840 und am 1. August 1840 dann eben jung und ganz überraschend gestorben. Die Reise ist also abgebrochen worden dann, weil er es nicht überlebt hat. Der junge Zeichner musste dann allein nach Hause fahren und die bisher gekauften Dinge sind dann nach Göttingen gekommen, sind aber sozusagen nur der Vorgeschmack dessen, was er eigentlich kaufen wollte. Das ist ihm leider versagt geblieben. Insofern ist es ein wichtiger Anfang, aber er sieht vielleicht nicht so spektakulär aus, weil die eigentlichen Ankäufe standen ja noch bevor.
Nun lassen Sie mich mal ein bisschen ketzerisch fragen, was für Erkenntnisse bringt es einem denn, sich mit antiken Vasen, Gemmen oder Münzen auseinanderzusetzen? Welche Erkenntnisse versprechen Sie sich davon?
Ja, ich denke, die Archäologie ist sicherlich ein Teil der historischen Wissenschaften, die versucht, diese Kulturen zu rekonstruieren, wie es auch Althistoriker und Philologen und viele andere tun, die Fachleute für Inschriften, wenn es da alles gibt. Aber die Archäologie ist ein immer wichtiger werdender Grundbestandteil, denn sie kann uns über ganz viele kulturelle Phänomene und auch über kulturelle Zonen, geografische Zonen, Epochen und so weiter Auskunft geben, wo die Schriftquellen versagen, wo es eben sehr, sehr zufällig, was wir an schriftlichen Nachrichten aus der Antike haben, während die Archäologie, wo sie sozusagen im Mittelmeerraum den Spaten ansetzen, treffen sie ja auf diese Schichten und können dadurch eben in einer ganz anderen Breite auch Alltagsleben und viele andere Zusammenhänge rekonstruieren, wo uns die schriftliche Überlieferung nur einen sehr eingeschränkten Blick und auch interpretierungsbedürftigen Blick gibt, weil das ja dann oft sehr auch im Rückblick, die Autoren schreiben viel später als die Ereignisse, über die sie berichten und so weiter. Weil in der Archäologie haben wir ja dann immer die zeitgenössischen Zeugnisse von der frühesten Zeit an bis in die Spätantike, in einer großen Breite, auch eben nicht so gefiltert, wie es bei schriftlicher Überlieferung der Fall ist.
Sie sind der Kurator der Ausstellung, aber die Ausstellung ist entstanden auch in Zusammenarbeit mit Studierenden. Können Sie uns da vielleicht einmal kurz etwas darlegen, wie es dazu gekommen ist, dass heute Sarkophage, Reliefs und Pferdeköpfe hier in diesem Raum stehen?
Die Ausbildung in der Sammlung soll einerseits natürlich die Studierenden befähigen, jetzt professionell mit archäologischen Objekten umzugehen, im Sinne von datieren, einordnen, erklären und so weiter. Das lernen sie am Objekt. Aber sie sollen durchaus auch so einen museumspraktischen Aspekt in ihrem Studium ja sozusagen nutzen können, indem sie auch mitarbeiten können, aktiv an Ausstellungsprojekten wie diesen. Da gehört ja nicht nur dazu, dass man ein Konzept entwickelt, die ganze theoretische Phase einer solchen Ausstellungsverwaltung, da können dann nachher auch die ganz praktischen Dinge bis hin, wie beleuchte ich die Objekte, wie ordne ich sie in der Vitrine an oder zunächst mal, wie wähle ich sie überhaupt aus, damit es auch dann dem Besucher was sagt oder wie muss ich sie dann beschriften und so weiter. All diese Dinge gehören auch mit bei uns zur Ausbildung, denn manche Archäologie-Studentinnen und Studenten, die machen ja später vielleicht eine Museumslaufbahn und werden immer wieder mal mit Ausstellungen auch zu tun haben. Deshalb ist es sehr nützlich, dass wir diese reichen Sammlungen hier haben und dadurch das auch mit in das Studium integrieren können.
Wir haben heute viel über einen analytischen Blick auf die Antike und einen schwärmerischen Blick auf die Antike gesprochen. Wo verorten Sie sich da?
Naja, ein bisschen Leidenschaft gehört immer dazu, denke ich. Bei jedem Beruf Wenn einem das nicht Spaß macht, wäre das schade. Aber natürlich hilft es nichts. Es gab auch durchaus Phasen in der Archäologie, nicht nur Winkelmann, sondern viel später, wo man sehr subjektive Gefühlsaufwallungen immer sehr in den Vordergrund gestellt hat. Das muss, glaube ich, nicht unbedingt sein, weil es dann auch sehr schnell den Lesern wenig sagt, wenn sie dann die Mode vorbei ist, die entsprechende emotionale Reaktion jetzt vielleicht sehr in den Vordergrund gestellt hat. Deshalb denke ich, der analytische Blick ist schon der wichtigere, aber wenn er völlig teilnahmslos und ohne Leidenschaft ist, dann ist es auch zu wenig. Also dann dreht sich die Sache auch im Kreis und man braucht unbedingt diese Neugier, mehr wissen zu wollen, genauer die Kulturen rekonstruieren zu wollen. Dazu gehört auch eben doch auch ein gewisses Maß an Emotionalität, denke ich.